B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Schönen sonnigen Sonntag. Schön, dich zu sehen. Wie steht's?
Meine Kunstfigur hat schlechte Laune und schlecht geschlafen. Also ich selber bin ja topfit und gut gelaunt, aber die Kunstfigur ist richtig scheiße dran heute.
Aber dann lass die doch weg. Dann nimm doch heute einfach Matthias mit in die Sendung, oder? Ist
der auch der? Nee, der hat einen Termin.
Okay, dann nehmen wir die schlecht gelaunte Kunstfigur, aber das wird schon.
Also. Ja. Aber es gibt ja gute Nachrichten, das muss man schon sagen. Also, wie war das jetzt? Im vierten Wahlgang wurde Friedrich Merz zum Papst gewählt.
Mhm. Genau, ja, der weiße Rauch signalisiert unsere Aufgabe, aber ja, es ist ja, das ist doch gut, oder? Große Begeisterung, Die haben wir ja letzte Woche schon ausgedrückt, aber nun ist ja alles fein. Ich bin weiterhin total begeistert von diesem Kabinett, oder wie das heißt, die Dings da. Es fehlen so ein bisschen die Charaktere, oder?
Ja.
Geht das auch so?
Also, so Trendsportarten wie Trampolion und so sind ja gar nicht mehr vertreten. Dann auch jemand mit einer Affinität zum Dentalen ist nicht gegeben.
Ja,
Superhelden nicht dabei. Also das ist wirklich enttäuschend. Also
kommt das ja noch. Aber es war ja tatsächlich, fehlt einem ja was, ne? Wenn die Leuchte ist weg. Also Team Übermensch, Robert.
Musst du erklären, was meinst du damit? Du wolltest doch jetzt nicht sagen, dass er die große Leuchte war.
Doch. Ich bin ja ein großer Fan von dem, wie du weißt. Aber er hat dann auch noch eine Leuchte mitgenommen. Da wusste ich gar nicht, dass man das darf. Aber ich kenne mich auch nicht so aus in der Politik. Ich dachte, wenn man sich...
So ein Designerteil für 1.000 Euro oder was?
Ja, 699 oder bei Metzgerei Schnitzel. Jedenfalls wusste ich nicht, dass man das dann mitnehmen darf, wenn man fertig ist im Bundestag. Aber der hat ja privat angeschafft. Ich dachte, das wäre dann so Büroausstattung, fällt unter...
Nein, die müssen ja alles selber mitbringen. Die wollen ja nicht auf Kosten der Republik sich bereichern, sondern die stellen sich in den Dienst des Volkes und zahlen sowas aus der eigenen Tasche. Das ist allgemein bekannt.
Ah, okay, gut. Ja, aber die anderen können sich ja noch profilieren. Also noch sehe ich da nicht so, ja, keine Annalena, kein Robert, kein Karl. Das ist eher für mich noch...
Aber die Weinkönigin, hör mal.
Komm. Ja, das ist natürlich, das wollte ich dir noch sagen. Also ich bin ja... schockverliebt und Alena ist jetzt wirklich nicht mehr. Ich werde die nicht nur demnächst hier ans Regal hängen, nicht sie, ein Foto von ihr, sondern vermutlich auch deinen Platz. Ich arbeite noch an der Kunstfigur Julia.
Wie du willst mich durch sie ersetzen?
Ja, es wäre mir eigentlich ehrlich gesagt ganz, ganz lieb, wenn ich mit ihr einfach nur von 1 bis 618 zählen könnte. Das hat sie ja bisher nicht so hinbekommen. Muss man auch nicht.
Ihr könnt die Sesamstraße irgendwie wieder aufleben lassen.
Inwiefern?
Ja, mit dem Zählen.
Ach so, ja. Ich dachte, ich aussehe wie Samson oder so. Nee.
Nein.
Nein, aber die ist doch fantastisch. Entschuldigung, das ist doch ein absoluter Lichtblick. Ja, vielleicht ist das auch nur für mich so. Ich finde die einfach toll.
Ich auch.
Hattest du auch in deinem Kinderzimmer so 6 Starschnitte von Farrah Fawcett nebeneinander hängen? Die hatte so circa die gleiche Frisur wie unsere.
Ich durfte die Bravo ja nicht haben.
Ach so,
stimmt. Ich bin ja ein christliches Elternhaus.
Ja, nee, aber da freue ich mich.
Wie, du hattest echt einen Starschnitt von Farrah Fawcett?
Nein, natürlich nicht.
Ach so.
Ich hatte das ganze
von
Zimmer.
Von Debbie Harry.
Debbie Harry, nein, du weißt das doch. Ich hatte, da war kein... Zentimeter Tapete mehr frei, da waren ja lauter Poster von Nastassja Kinski, aber nicht von Fawcett. Also das
eben.
Würde ich mich aber auch drauf einlassen und ich finde, Frau Klöckner ist einfach ein Hingucker und ich hoffe, dass da nie aus Versehen Bodo Ramelow sitzt, weil dann würde ich wahrscheinlich, der vertritt sie, glaube ich. Ja, naja.
Ja, aber geht es dir nicht auch so? Also unsere Aufgabe als Satiriker und Kunstfiguren besteht ja darin, dass wir mit Ironie und Polemik und zum Teil auch mit spitzer Zunge mal die Ereignisse der Zeit aufspießen und vor allem das Haar in der Suppe finden. Und momentan, oder?
Findest du die Suppe vor Haaren nicht, oder?
Nein, momentan muss die Suppe erst noch angerührt werden. Ich habe irgendwie das...
Ja.
Den Eindruck, man kann gar nicht so richtig reingrätschen, weil da noch nichts ist, wo man hingrätschen kann.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen zu früh, dass das war.
Ja.
Wir müssen ihnen schon Gelegenheit geben, sich richtig aufzustellen, zum Fehler machen. Hast du recht. Also lassen wir das weg. Machen wir das, denke ich auch. Also das Haushaltsloch können wir, glaube ich, auch nächste Woche besprechen. Dass dann der Herr Klingbeil.
Der hat ein Haushaltsloch.
Nein, noch nicht, aber er muss ja einen Haushalt irgendwie mal zusammenstoppeln. Und nachdem ich jetzt von deinem Freund Pistolius gehört habe, dass er ja wenigstens 60 Milliarden aus dem Bundeshaushalt für Panzer will. Und dann kommen ja noch die 20 Milliarden, glaube ich, noch herumliegendes Sonderunvermögen dazu. Weiß ich nicht genau, wie der Haushalt überhaupt gehen soll. Aber dafür haben wir ja einen Fachmann, den finanzpolitischen Herrn Klingbeil. Der wird das schon richten. Also du hast recht, das können wir verschieben auf später. Und auch das, was dann so März noch an Taurus liefert, wird sicherlich noch eine Woche dauern. Müssen wir was sagen zur AfD, die jetzt ungesichert rechtsextrem ist? Nee, entsichert rechtsextrem. Wie heißt das? Also die waren gesichert, jetzt sind sie entsichert.
Die sind nur noch rechtsextrem.
Ach so.
Aber das ja, also man kennt sich ja nichts mehr aus. Also ich bin ja wie in so einem Schleudergang in der Waschmaschine. Also einen Tag sind sie super gefährlich, den anderen Tag wieder nicht. Und der Verfassungsschutz, der geht die an. Ich habe mir mal was überlegt, hilf mir mal, das zu sortieren. Vielleicht habe ich das missverstanden. Der Verfassungsschutz dient ja dazu, die Verfassung zu schützen.
Mhm.
Oder?
Klingt so, ja.
Und man kann ihn auch als Inlandsgeheimdienst benennen, der sozusagen die Bedrohung der Verfassung durch inländische Kräfte im Blick behält und dazu aber auch Befugnisse braucht. Und zunächst einmal wertet er ja nur öffentlich zugängliche Quellen aus. Und je nachdem, wie er diese Eskalationsstufe von Verdachtsfall, gesichert rechtsextremistisch, vielleicht rechtsextremistisch, weiß nicht, wie auch immer man das steigern mag, je nachdem, was er da ansetzt, darf er dann ja mehr. Weicht ja dann gewissermaßen seine Befugnisse aus, darf also dann auch Leute einschleusen, darf interne Gespräche abhören und so weiter, oder?
Ja, soweit ja. Soweit noch keine Frage, glaube ich.
Jetzt meine Frage ist jetzt die, erstmal, wie kann das sein, dass eine Behörde sich das selbst einräumen oder unterbinden kann? Weil mit diesen Befugnisausweiterungen geht ja auch eine Einschränkung der Grundrechte der AfD einher. Das heißt, je mehr Befugnisse die haben, umso mehr werden denn die Grundrechte der AfD eingeschränkt. Grundrechtseinschränkungen sind ja doch ein relativ sensibler Eingriff in die politische Kultur. Oder? Korrigiere mich.
Nee, keine
da würde ich im Rahmen von Gewaltenteilung doch dafür plädieren, dass das nochmal von jemand anderen autorisiert wird.
Ach so, ja, da willst du hin. Ach, du meinst, der Verfassungsschutz darf gar nicht so ohne Kontrolle in die Grundrechte eingreifen?
Würde ich sagen, also ich würde mir da einen richterlichen Beschluss oder ministeriellen Erlass oder parlamentarisch, irgendwie würde ich mir wünschen, dass die anderen Gewalten da noch so ein bisschen mit ins Spiel kommen.
Mhm.
Weil das, ich fand das ein bisschen seltsam. Also die Ministerin hat ja nichts damit zu tun. Sie hat ja gesagt, es wäre, der Verfassungsschutz würde selbstständig arbeiten. Das heißt, also sie geht nicht hin und sagt, du musst das so und so schreiben, aber er ist ja nicht unabhängig. Er ist selbstständig, aber nicht unabhängig.
Mhm.
Er ist ja dem Ministerium zugeordnet. Und offenkundig aber war da eine Pressemitteilung seitens des Ministeriums zu einem sehr prägnanten Zeitpunkt von Frau Faeser.
Mhm.
Und vermeintlicherweise haben auch große Medienhäuser dieses Gutachten, das ja so super geheim ist, zur Kenntnis bekommen.
Ja.
Und da entsteht doch der Eindruck, dass das ein bisschen konzertiert ist, oder?
Ja, und was spricht dagegen? Aber dann hat doch der Verfassungsschutz sein Platz jetzt und seine Legitimierung durch die Bundesregierung.
Ach, durch, und den Spiegel.
Ja, das muss doch reichen.
Die vierte also, Gewalt, die, ja,
hast du das so. Schon drei von vier Gewalten, welche fehlt denn da? Also du willst jetzt die vierte auch noch? Also hast du
ich weiß es nicht, aber...
Es ist von der Presse genehmigt, es ist vom Verfassungsschutz und vom Ministerium genehmigt.
Ach so.
Und ist dazwischen noch irgendein Richter, der
das... Gericht, genau.
Naja gut, du weißt doch, wie das
weil die, die das war ja überraschend jetzt gut, dass die Gerichte, was war das, Kölner Landgericht, sagt, ja. Dann machen die so einfach, ist es dann doch nicht, oder?
Ja, das ist spitzfindig hier. Also gut, dass das alles raus ist, dass die gesichert rechtsextrem wird,
eben.
Würde ich jetzt einfach sagen, als normaler Michel.
Das ändert sich ja nicht, wenn man das nicht sagen darf, ist ja, weil es ist ja so zum Beispiel, manchmal möchte man sagen, dass Menschen eine abweichende Hautfarbe haben, ne, und dann darf man das ja nicht sagen, weil das ja diskriminierend ist, aber das ändert nichts daran, dass sie diese Hautfarbe haben. Und so ist es ja auch mit der AfD. Nur weil man jetzt nicht mehr sagen darf, dass sie gesichert rechtsextrem sind, heißt es ja nicht, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr rechtsextrem sind.
Genau, da ist ja die Katze sozusagen aus dem Sack. Das können wir jetzt auch nochmal wieder kurz. Aber es ist auch nur, muss man klarstellen, eine Stillhaltezusage. Es ist keineswegs also ein, es ist ja jetzt nicht zurückgenommen oder sonst was. Es wird nur einfach dieses gesichert für eine Weile mal nicht behauptet, stillgehalten.
Ach so.
Aber keineswegs falsch gewesen, es wird nur stillgehalten.
Ich habe mir ja wieder mal Gedanken gemacht, wie man gesellschaftliche Probleme lösen kann mit politisch-technischen Maßnahmen. Diesmal ist es eine ökonomische Maßnahme. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das gesellschaftliche Klima ziemlich schlecht ist?
Ja, also die Kunstfigur wird das nicht sagen. Ja, so privat schon würde ich das ärmen. Ja.
Ja, könnte jedenfalls besser sein. Und woran liegt das?
Du wirst es mir sagen.
An den vielen Emotionen, genau. Ja, Emotionen vergiften das Klima. Hess und Hatze zum Beispiel, Solidarität, all diese ganzen Emotionen, ja.
Willst du jetzt dagegen tun?
Ich habe eine ökonomische Lösung, ich würde Emotionshandel. Das ist sozusagen deine Emotionen, so ein Kontingent an Emotionen hast und wenn du diese Emotionen in die gesellschaftliche Atmosphäre rauslässt, und dann über dein Quantum kommst, dann musst du dafür bezahlen.
Sehr guter Vorschlag. Ich gehe davon aus, dass das auch wahnsinnig viel fürs Bruttoinlandsprodukt bringt, nur am Rande. Das muss ja jemand überwachen. Aber komm mal zu deiner Idee, wie messe ich denn das?
Ich wusste, dass da irgendwie ein Wunderpunkt ist. Ist mit dem Emotiometer natürlich, ist so, klar.
Gut. Nee,
das Emotiometer. Genau. Die werden aufgestellt, das ist ja.
Vor deinem Gesicht oder wo wird das gemessen? Wir können das auch rausschneiden.
Nein. Also so schnell lasse ich mich hier nicht klein kriegen. Also es gibt ja überall Messstationen, das sind ja diese Klimamessstationen, die werden ja nicht nur die CO2-Belastung der Atmosphäre und die Temperatur und die Erderhitzung, sondern die sind auch feine Sensorien für gesellschaftliche Erhitzung. Die werden aufgestellt in den Redaktionen der großen Leitmedien. Und die sind dann Seismographen für gesellschaftliche Emotionen.
Okay. Ja, und da kann ich, aber das ist unabhängig, ob ich jetzt Liebe oder Hess und Hatze.
Hess und Hatze ist ja vergiftet ja das Klima. Es gibt ja.
Ja, nur weil du sagtest, also alle Emotionen werden da gemessen und dann habe ich ein bestimmtes
Kontingent. Hess und Hatze, genau. Und wenn du dann, das ist halt so, dass du, wenn du sagen wir, du hast jetzt so im ersten Halbjahr sehr viel Hess und Hatze verbreitet, dann hast du dein Kontingent aufgebraucht, dann musst du halt die Klappe halten.
Ja, das, so bin ich natürlich sofort dafür. Aber es wird jetzt nicht aufgewogen gegen meine positiven Emotionen.
Nein.
Also so nur negative Emotionen. Naja, das.
Ja, und an sprachlichen Äußerungen sind diese Emotionen ja oft gebunden.
Also ich würde dann auch das Recht irgendwie zu fliegen verwirken, wenn ich zu viele Emotionen geäußert habe? Nein, das würdest du nicht koppeln, oder?
Nein, das würde ich nicht koppeln. Aber das Recht einer Meinungsäußerung würde ich daran koppeln.
Ja. Ja, okay, aber da droht uns ja gar nichts, ne?
Also wir verbreiten
nur Liebe und gute
Laune. Love, Peace and Happiness.
Ja, na herrlich. Ja, finde ich gut. Ich bin dafür.
Ne? Und den kleinen Kram mit dem Messen, das, ich gebe zu, da habe ich jetzt gerade ein bisschen improvisiert.
Ja, aber das denke ich, kann man ja lösen. Dass wir lösen ja alles, auch Anwendungen für Gesundheitskarten digital problemlos. Ja. Also da werden wir sicherlich auch einen Weg finden, das sicher zu ermitteln.
Vielleicht kann man das koppeln mit der Gesundheitskarte. So.
Eine schöne Idee. Hast du nicht mal versucht, zum Arzt zu gehen, irgendwie, so in letzter Zeit? Nee, ne? Hast keinen Bedarf, oder? Fällt mir gerade ein, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber.
Erzähl.
Nee, ich wundere mich nur, dass dieses Umstellung auf dieses Hausärztesystem ist ja dann offensichtlich im vollen Gange und die Hausärzte freuen sich. Ich höre nur immer jetzt von ganz vielen Fachärzten, dass die sagen, gut, wir steigen aus und betreuen weiterhin die Patienten, aber nur noch gegen Kartenzahlung. Also nur noch privat und Selbstzahler. Finde ich einen sehr guten und konsequenten Schritt. Weil man dann einfach sagt, wenn hier Kassenpatienten angedackelt kommen, dann kriegen die halt keinen Termin mehr. Hast du aber noch nicht beobachtet, dann würde ich das.
Ich bin im Moment relativ arztabstinent.
Ja, Mensch, was ist denn da los? Gut, dann bleibe ich da mal dran. Ich fand das ganz schön von verschiedenen Seiten.
Mach da mal
Seiten.
Ein Feature dazu.
Ich mache mal ein Feature, fand ich ganz schön von vielen Seiten, dass dann die Ärzte und auch die Patienten, die das Geld dann haben, sagen, ja gut, dann können wir ja auch ohne diese ganzen Kassen. so arbeiten. So gut. Ist natürlich einfach nur dann Medizin bei den Fachärzten für Leute, die sich das leisten können. Aber es kürzt ja in der Tat vieles ab.
Mitunter auch das Leben.
Der Facharzt? Ja, das war ja ein ganz anderes Thema. Also, wenn du jemanden umbringen willst, bezahl ihm einen Leibarzt, wie Taleb so schön sagt. Ja.
Was hast du dir denn überlegt? Ach so, Zapfenstreich.
Habe ich schon mal gehört, ja. Wie kommst du da jetzt drauf? Ja, war das gerade?
War da nie, hast du auch nicht gesehen, ne?
Nee.
Olaf Scholz?
Kriegt man als und Kanzler noch einen Zapfenstreich?
Und das Motorradballett der Polizeistaffel Castrop-Rauxel?
Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Du kannst mir alles erzählen jetzt.
Auch. Ja, großartig. Was hat er? Respekt hat er sich gewünscht. Also Aretha Franklin. Mhm. Durch die den Sauponenchor der evangelischen Konfirmandengruppe und Duisburg-Marxloh, genau. Nee, war herrlich. Ich wollte es nachschlagen, ich habe es nicht mehr geschafft. Was bedeutet Zapfenstreich? Warum heißt das denn Zapfenstreich? Streicheln die ihr Zäpfchen oder was ist das für ein Schweinkram wieder? Das kommt doch aus diesen männerbündischen Militärjargons, oder?
Ein Zapfenstreich? Das ja. Wäre für mich eher so irgendwas vom Baum gefallen ist, durch ein Fenster werfen oder ist das dann Tannenzapfen?
Ach so. Oder geht es darum, dass man mit so einem Schwert so ein Anzapfen eines Bierfasses so mit darüber streicht und dann.
Wenn es urzapft ist da auch.
Ja, ich weiß nicht.
Ich bin sicher, dass jemand in den Kommentaren eine lange Antwort von ChatGPT unterbringen wird, warum es Zapfenstreich heißt.
Ah, ja, warum kriegt der Bundeskanzler das?
Weiß ich nicht. Das hätte ich jetzt, deswegen war ich gerade so verwirrt, dass du das ansprichst. Ich hätte das eher mit militärischen Ehren und so verbunden und
wusste ja, nicht, ist doch
der,
auch, ne?
Ist ja Commander in Chief Zapfen, oder?
Ach, wir wissen.
Wir werden das nicht erfahren.
Nee, es wird ein Geheimnis bleiben.
Okay, also wir sind heute wieder voll bei der Sache, bei den bunten Themen. Ich muss mich dafür entschuldigen, mich und meine Kunstfigur. Das weißt du aber, dass mich ja andere Dinge beschäftigen und ich bin ja gar nicht gewachsen der heutigen Auseinandersetzung mit dir und der Tagesaktualität. Ich verfolge überhaupt nicht mehr. Ich frage mich die ganze Zeit, was ich beruflich mache demnächst. Wenn du da mal einen Tipp für mich hättest.
Hatten wir das nicht schon mal überlegt? Wie wäre es mit Staatssekretär?
Ja, nee, die lassen mich ja da nicht rein.
Das ist Intendant.
Ja, das ist gut. Das wäre meine Schlussfolgerung am Ende, ja. Aber du, ich habe dir das erzählt.
Dann sag erstmal, warum dir das so Sorgen macht.
Ich habe dir das vorher erzählt, ja. Weißt du ja, ich will das mal ganz kurz das Privates teilen. Mir ist aufgefallen, dass ich in meinem Beruf nie wieder arbeiten werde. Und manchmal ist das ein bisschen befremdlich. Also,
Hast du Berufsverbot oder was?
Nein, aber im Moment könnte ich ja nicht mal, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mal einen schönen Kinofilm machen oder sowas, würde ich das, selbst wenn ich das Geld zusammen bekäme, könnte ich den nicht machen. Selbst wenn alle wüssten, dass er gut wird, weil ich würde kein Personal bekommen.
Also, weil alle sagen, mit dem arbeite ich nicht zusammen.
Ja, das bei den Sendern ist das sowieso klar, aber selbst wenn ich sage, ich mache das jetzt frei und mache das dann fürs Kino und vielleicht finde ich ja sogar einen Verleih, wahrscheinlich nicht. Aber niemand von denen, die ich dafür brauche, zum Beispiel Schauspieler oder Beleuchter und Kameraleute, würden ja mit mir arbeiten. Weil das würde ja vermerkt werden und sie müssen danach ja wieder Arbeit finden bei den Öffentlich-Rechtlichen oder den Industriesendern. Okay, also das ist der Weg ist mir verstellt. Was mir auch verstellt ist, ist natürlich der Weg sowieso in die Sendeanstalten. Auch schwierig ist, wenn ich einen normalen Verlag anspreche, von denen, die ich früher mal kannte, dann wüssten sie ja, ich habe verschissen oder ich bin verbrannt. ja. Aber selbst nach dieser Zeit, wenn dieses das derzeitige Regime abgedankt hat, sind ja nicht automatisch, kann man ja nicht alle feuern, die da jetzt arbeiten, diese 80%, bleiben ja in ihren Posten. Das heißt, ich komme auch danach nie wieder in irgendeinen Vertrag mit einem Sender oder einem Verlag. Das ist ein bisschen befremdlich nach 30 Jahren Üben in einer Branche, in der man ganz gern gearbeitet hat.
Wollte ich das ja auch nicht nur schlecht gemacht hat.
Danke, dass du das so hochhängst. Ja, stimmt. Manchmal habe ich das auch ganz gut gemacht.
Es kommt ja einem Berufsverbot gleich, nur dass sich keine böse Instanz findet, die das verhängt, sondern es ist so ein bisschen beiläufig auf dem Weg der gesellschaftlichen Ausgrenzung gelöst. Ist ja auch geschickt, ne? Weil das unterscheidet, glaube ich, unsere Demokratie von ihrer Diktatur. Mhm.
Ja, ich denke, ich habe neulich nochmal gesehen, ich glaube, irgendjemand hat, vielleicht Oval Media, irgendjemand hat dieses alles Dichtmachen daran nochmal erinnert. Du erinnerst dich auch. Mhm. Ich glaube auch.
Die mutigen Leute, die dann nach wenigen Tagen sich schon von sich selbst wieder distanzieren mussten, ne?
Naja, nicht alle. Weil
sie plötzlich aber verstanden haben.
Genau. Ja. Und auch Dietrich Brüggemann, den wir ja, glaube ich, beide sehr schätzen, hat ja auch, man fragt sich dann, hätte ich das vielleicht lassen sollen, mich überhaupt zu äußern? Ich denke das ja auch manchmal, weil das geht ja nie wieder weg. Und natürlich kann sich dann irgendein Liefers oder sonst wer kann sich da äußern, den kann man ja nicht ersetzen. Aber alle anderen.
Weil er den Tatort Münster hat, aber sonst.
Ja, aber alle anderen werden ohne dann irgendwie. Die haben ja keinen Angriffspunkt. Die werden dann einfach nicht mehr gecastet. Oder die, wenn sie mal ein Buch schreiben wollen, dann ist das halt nicht so gut, wie es sein sollte. Das heißt hier.
Das heißt, man findet vermeintlich ästhetische Vorwände, die dann auch das Berufsverbot wunderbar verschleiern.
Ja, man kann das ja nicht. Gibt ja dann kein objektives, das Buch ist aber gut. Oder oder deine Arbeit war halt gut, wirst aber nicht mehr gefragt. Also das ist aber, war ja nun mal so am Rande.
Ich finde es schrecklich.
Du hast völlig recht. Ich kann das lösen, nur indem ich dann Intendant von ARD und ZDF werden. Dann kann ich zumindest irgendwelchen Nachwuchs-Svens, die auch gut sind, Arbeit verschaffen. Das ist mein neues Ziel.
Du trittst unter Syndrom an.
Ich soll mich so nennen.
Mein neues Pseudonym. Wie heißt das nochmal? Heißt das nicht ja, Syndrom, wenn man unter falschem Namen auftritt?
Mein neues Pseudonym ist Syndrom. Sven-Syndrom.
Ich würde irgendwie so ein Person of Color-Syndrom nehmen, glaube ich.
Ja, sehr gute Idee.
Oder vielleicht was mit Migrationsgeschichten-Syndrom.
Das erwähnte Frau Gruber neulich, das haben sicherlich einige mitbekommen, dass man auch, wenn man ein alter weißer Mann ist und gute Drehbücher schreibt, dass dann die Sender doch drum bitten oder anordnen, dass man sich ein Syndrom geben möge. Ein Pseudosyndrom, also dann lieber einen weiblichen Namen mit Color drin. Dann ginge das weiter.
Du hast mir ja schon den Ball hingelegt, darf ich ihn jetzt aufnehmen? Weil mir ist aufgefallen, es gibt ja so eine Tendenz bei Personen des öffentlichen Lebens. Zur Selbstentzündung. Mhm. Ja?
Ja, du sagtest sowas. Mhm.
Ja, es ist ja offensichtlich so, dass man hört immer wieder, das gilt ja für mich auch, ich bin ja verbrannt. Ne? Mhm.
Sind wir beide. Ja.
Wir sind beide verbrannt und das ist ja die metaphorische Formulierung für das, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, wir sind nicht mehr salonfähig, wir sind nicht mehr diskursfähig, wir sind für immer und ewig Außenseiter, weil ein Verbranntsein, das kann man nicht rückgängig machen. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das eigentlich? Wie geht das, dass man so verbrannt ist? Weil liegt es daran, dass wir uns selbst entzündet haben? Oder wie heißt das nochmal? Selbstentzündung? Auto, Inflammable,
ja, so.
Bla 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 bla. Weiß ich nicht. Ist ja ein Phänomen. Ne? Gibt es ja in einigen Kulturen diese Menschen, die einfach Feuer fangen aus sich selbst heraus? War das unser Punkt? Ja. Oder sind wir irgendwie zu nah dahin gegangen, wo es heiß war und haben dann Feuer gefangen und waren danach Asche?
Ja.
Und das hörst du mir immer wieder so, ja, ich würde ja gern was mit dir machen, aber du bist ja verbrannt und.
Ja, aber gut, das ist ja Fakt. Oder
ist Fakt.
Mehr beschreibt das ja auch nicht. Oder wolltest du jetzt darauf hinweisen,
dass. Mir ist was aufgefallen, das hat mir ein bisschen schlechte Laune gemacht. Ich glaube gar nicht, dass ich verbrannt bin, sondern dass ich verbrannt wurde. Dass es da Leute gab, die Benzin über mich gegossen haben, dann einen Streichholz Dings lang gestrichen haben und den auf mich haben fallen lassen und dann gesagt haben, ach guck mal, der ist verbrannt. Dabei haben die mich verbrannt. Ich wurde verbrannt.
Ja,
das passiert nicht von selbst. Ach, was für ein Pech, der Burschert ist verbrannt. Ach, kann ja keiner was für. Nee, ich wurde verbrannt. Du wurdest verbrannt. Ganz viele Menschen wurden verbrannt.
Ja, aber das ist
doch. Das ist Unterkapitel meiner Humanpyrologie.
Stimmt, ich erinnere mich gut. Aber das ist doch kleinlich, was du da jetzt gerade machst. Also du willst den Verursacher mit genannt haben. ich wurde verbrannt, nicht ich habe mich verbrannt.
Genau.
Und gut, aber die anderen machen das ja nur als Zustandsbeschreibung. Also die lassen diesen Punkt einfach weg.
Ja, weil sie dann eingestehen müssten, dass sie an mir gezündelt haben. Ja, also wenn es nicht Leute gegeben hätten, die mich mit sowas markiert hätten und dann entflammt hätten, mit großem Feuer mir beim Brennen zugeschaut hätten, dann könnten wir heute noch mitmachen.
Ja,
das sind Menschenopfer.
Ja, aber nochmal, das ist ja ökonomischer und effizienter, einfach die Verursachung und alles wegzulassen. Weil Fakt ist ja Fakt am Ende. Also Matthias, du bist jetzt ein Häuflein Asche, ich auch. Der ist verbrannt, ja, und worden. Also.
Ach, du meinst, es macht keinen großen Unterschied, ob worden
oder. Im Ergebnis nicht. Also
außer, dass es mehr Worte verbraucht und unser Emissionskonto
richtig
belastet.
Können wir schon 6 Buchstaben gespart und schon haben wir irgendwie was für irgendwas für irgendjemanden getan. Also das spielt keine Rolle.
Also für mich hat das einen Unterschied
ausgemacht. Ja, natürlich für dich, für das Häufchen da spielt das eine große, alles entscheidende Rolle. Aber ja, das muss reichen.
Darf ich bei der Gelegenheit ein Buch hochhalten, was einer unserer
Phönix aus der Asche ist übrigens unser Weg dann. Aber gut, das können wir ja noch machen.
Thorsten Bohnenberger, die fehlenden Worte, hat er mir zugeschickt. Vielen Dank. Ich hoffe, er guckt dir zu und kommt in den Genuss dieser Würdigung. Was er da macht, ist, dass er die einzelnen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Brandstifter, aber doch die Personen, die in der Corona-Zeit mitunter kommunikative Anteile hatten an der unglücklichen Entwicklung der gesellschaftlichen Situation, dass er die mit fiktiven Entschuldigungen zu Wort kommen lässt. Und ich dachte erst, was für ein Gedankenexperiment, das ist theoretisch schön und praktisch, na, gucken, wie sich's liest. Das tut gut, das zu lesen irgendwie. Das ist total klasse, weil man, also der Lauterbach und all die anderen, Alena Böks kommen davor und entschuldigen sich für das, was sie getan haben.
Okay.
Leider nur als Kunstfigur, nicht persönlich, aber nochmal hier die fehlenden Worte, die, wenn die fallen würden, glaube ich, würde der Phönix aus der Asche steigen.
Okay, gut. Ich glaube, liebe Grüße auch an Herrn Bohnenberger. Ich glaube, er wollte mir auch eins schicken und ich habe es wieder verschlammt, rechtzeitig zu antworten. Aber schön, wenn es ein schönes Buch ist, dann mögen das doch bitte viele kaufen. Das kann man kaufen, oder?
Ich glaube schon. Es ist eine E-Publikation und ja, nochmal, ich sag's nochmal, Thomas Bohnenberger. Die fehlenden Worte.
Alles, was uns hilft, ein bisschen uns besser zu fühlen, wollen wir. Ja, okay. Lesen wir. Aber gut, du bist verbrannt, ich bin verbrannt. Ich habe bei diesem ganzen Berufsverbot, und das wird ja sowieso nichts mehr, nur gedacht, ich bin sowieso mit meiner Position, die du manchmal ja auch mitbekommst, dermaßen nicht satisfaktionsfähig und vermittelbar. Weil ich habe, wenn ich darüber nachdenke, bin ich so neben allen politischen Positionen und neben allem, was ich so höre, dass
egal wer an die Macht kommt, du gehörst immer zu den Verlierern.
Ja, das sowieso, aber das, was ich so politisch meine und auch möglicherweise könnte man das ja auch ausnahmsweise mal vielleicht philosophisch oder denkend nennen, was ich so meine, findet nirgendwo statt und hat auch gar keine Lobby, weil für das, was ich vorschlage oder vertrete, gibt es gar keine politische Entsprechung. Es gibt niemanden, der das vertritt, glaube ich, außer mir. Manchmal kommt mir vor, als wäre ich der Einzige in ganz Deutschland, der diese Position hat.
Das ist einer, der weiß, wie es geht, aber keiner hört ihm zu und
also ich weiß,
es gibt keine politische Kraft, die es umsetzt, meinst du?
Naja, also ich finde ja die, weißt du, meine neue Parole heißt, glaube ich, entrüstet euch. Das wäre gerade jetzt, würde ich das nochmal.
Stefan Essel 2.0.
Ja, so, was empört, ne? Empört euch, ich bin entrüstet euch, ist Absicht.
Da höre ich eine gewisse Doppeldeutigkeit in dem Wort.
Ja, eben, das hörst du richtig, weil ich denke aus verschiedenen Gründen, dass wir das, was der Pistorius da möchte und was wir jetzt mit Sonderunvermögen uns gestatten in einer Höhe von 1 Billion, dass wir keinen einzigen Euro für Waffen ausgeben sollten ab morgen.
Ja, willst du, dass der Russe uns überrollt?
Ja, möglicherweise. Also es gibt mindestens drei Gründe, das zu wollen. Ich sag mal, auch wenn ich der Einzige bin, du kannst das ja mal abklopfen und mir den Zahn ziehen. Wenn ich das einmal
ja, ganz da kurz. Ja, kannst du ja schon mal eine Betäubung setzen.
Ja, mache ich. Mache ich mal kurz. Warte, ich muss ja meine Spritze. Zum einen das Selbstverständliche, dass es ja schöner ist, Menschen nicht zu töten und Frieden und diese ganzen Dinge, wofür Friedensbewegte auf die Straße gehen. Okay, das ist, glaube ich, bekannt. Deswegen, genau, kann man sich mal entrüsten wollen. Das Zweite ist, wie du gerade sagtest, ich wäre dann doch auch eher dafür, den Russen, der bis Brandenburg oder ins Ruhrgebiet durchrollen möchte, einfach fahren zu lassen. Also, dass man sagt, wir haben einfach keine Verteidigung. Dieser Krieg dauert dann genau 6 Minuten, dass man einmal sagt, okay, wo wollen Sie denn hin? Ja, ins Ruhrgebiet. Gut, dann fahren Sie mal schön durch. Viel Spaß damit. Und ich sage, wir sollten dafür keinen von unseren jugendlichen Smartphone-Besitzern, der immer nach unten guckt, opfern vor einem russischen Panzer. Ich wäre dann eher dafür und du kennst meine
Position. Du wirst die weiße Fahne schwenken und sagen, komm,
genau,
komm so rein.
Doch, ja genau, bindet euch das doch gerne alles ans Bein, wenn ihr das gerne haben möchtet, was hier in Deutschland so ist. Also unsere Rohstoffe, unsere Alten, unsere Kranken und unsere Smombies. Das könnt ihr ja alles machen, wenn ihr das möchtet. Wir warten dann mal ab. Wir sprachen schon über den Bürgermeister oder Stadtpräsidenten von Flensburg. Wenn der Russisch spricht demnächst, ändert sich für mich nicht so viel. Ich habe weiter Berufsverbot wahrscheinlich, wenn ich was Falsches sage. Ich muss weiter hohe Steuern zahlen und wenn ich was anderes Falsches sage, werde ich gesperrt oder zensiert. Oder muss ins Gefängnis. Der einzige Vorteil ist für mich, zum Unterschied zu jetzt, dass ich die Urteilsbegründung nicht lesen kann, weil ich nicht Russisch kann. Hm. Das heißt, ich habe dann zumindest keinen Grund, mich darüber aufzuregen. Das ist besser für meinen Blutdruck. Also wäre doch eine...
Ah. Du wärst so eine Art Friedensgewinner.
Genau, das zumindest. Also sonst ändert sich ja für mich nichts. Aber ich will noch einen letzten Punkt bitte nennen dürfen. Und dann kannst du mich endgültig zerlegen. Betäubung sitzt schon. Ich glaube, wir können uns das alles überhaupt gar nicht leisten, was wir da machen, in jeder Hinsicht, nicht nur finanziell, sondern auch was die Folgen betrifft. Und das ist für mich eine ganz spannende Frage zumindest an dich. Weil wir wollen doch jetzt 1 Billion ausgeben oder so, ne, für Panzer. Ich glaube, man kann die sinnvoller investieren und wir haben genug Gründe für anderes, unser Geld auszugeben. Weil wir genug Fragen und Sorgen haben.
Was zum Beispiel? Uff,
du, weiß ich nicht, von den nicht vorhandenen Rentenzahlungen bis zu unseren nicht vorhandenen Bildungseinrichtungen.
Wir könnten auch mehr Fachkräfte noch nach Deutschland holen.
Ja, das kannst du auch machen, aber ja, das musst du ja nicht. Aber es gibt ja genug
Anlass. Mehr NGOs zum Beispiel auch noch fördern.
Nee, das meine ich jetzt gerade nicht. Komm mal ganz kurz in die richtige Richtung, bitte.
Ach so,
also ja. dass man sagt, wir haben doch eigentlich genug anders und genug Baustellen geschaffen in den letzten 40 Jahren, sodass wir eigentlich kein Geld haben. Wenn wir schon Sonderunvermögen aufnehmen dürfen, dann doch bitte nicht für Panzer. Oder?
Ich hätte ja gerne was Zynisches entgegnet, aber ich muss dir leider sagen, dass du diese Spritze umsonst dir gesetzt hast. Der Zahn, der ist so stark, der zerbeißt alles, was sich ihm in den Weg stellen würde. Also ich dachte nochmal die 3 Punkte, wenn ich die richtige Erinnerung habe, sonst korrigiere mich. Mhm. Du sagst, Krieg ist ethisch problematisch. Du sagst, keine militärische Niederlage, die ungewiss ist und auch das Aggressionspotenzial des Russen ist ja eher noch ungeklärt, aber jedenfalls rechtfertigt den Tod von jungen Leuten. Und die Kosten, die wir aufbringen müssen, um diesen Krieg zu führen, wären an anderer Stelle besser investiert.
Ja.
Da bin ich doch dabei.
Notwendig, ja. Muss dann ja auch sagen, selbst wenn man dann diese Billionen in die Hand nimmt und nur noch Pumpernickel isst, wenn der Russe es denn wollte, würden wir den Krieg ja sowieso verlieren. Und dann auch bis zum letzten Smartphone-Besitzer auf deutscher Seite. Die sind dann also genauso tot wie alle jungen Ukrainer. Das heißt, dieses Ganze, was wir da machen, steht von vorne bis hinten auf überhaupt keinen, nicht mal tönernen Füßen, sondern überhaupt keinen Füßen. Ja, man, Darf ich das noch machen? Und dann unterbrichst du mich bitte.
Du merkst, dass ich heute relativ wenig unterbreche.
Im Wissen, ja, ich sabbel zu viel, aber das mache ich jetzt noch ganz kurz zu Ende. Also im Wissen, dass man sich immer fragen muss, wo sind wir eigentlich, wer sind wir eigentlich und was haben wir gemacht? Wir haben eine bestimmte Art zu wirtschaften und zu leben in dieser Welt als Land, Nation. Nee, sind wir ja nicht, als Land irgendwie einzufügen. Wir haben mit Hilfe von billigem russischem Gas und intelligenter Ausnutzung von Kolonien auf der Südhalbkugel es geschafft, unseren Wohlstand herzustellen. Ja, wir haben auf ein paar Industriebranchen gesetzt, das sind vor allem Auto, Chemie und Maschinenbau, viel exportiert und das relativ geschickt gemacht. Wenn man jetzt den eigenen Gaslieferanten den Krieg erklärt, die Gaszufuhr drosselt und das auch bis 2027 ganz sein lassen möchte, dann beerdigt man die deutsche Industrie und den deutschen Mittelstand. Kann man ja so machen. Dem Gaslieferanten dann auch noch einen Krieg anzudrohen, obwohl der Waffen hat, im Gegensatz zu einem selbst, die man dann vielleicht erstmal anschaffen müsste. Und überdies dann auch noch über eine junge Bevölkerung zu verfügen, der man den Nationalstolz so ausgetrieben hat, dass keiner mehr von denen sich für das Vaterland würde umbringen lassen, ist von vorne bis hinten eine völlig idiotische Taktik.
Was du voraussetzt, ist, dass diejenigen, die diese Taktik entworfen haben, ein Interesse daran haben, dass hier bei uns irgendwas funktioniert.
Ja, deswegen bin ich ja beim Einzelnen.
Es könnte ja auch sein.
Ich weiß, Matthias, aber ich bin beim Einzelnen, wieder bei dir und mir und unseren Freunden.
Ach so, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, das ist eigentlich eine gute Idee.
Ja, für so viele, das sagen, oh Gott, der Russe kommt.
Oh, lass uns Russland sanktionieren.
Ja.
Lass uns die deutsche Industrie urinieren.
Ja, so heißt das. Ja, und lass uns, mein Gott, der Russe will durchmarschieren, sagt der Herr Professor, Bundeswehrprofessor Masala oder wie der heißt, dieser. Sagen Sie, das ist ja furchtbar, das darf ja nicht passieren. Wir müssen ja unsere Grenze verteidigen und so und das Ruhrgebiet und Brandenburg. Denkt doch mal nach. Also denkt doch mal nach, wo ihr seid, woher ihr kommt und wohin es denn gehen soll. Dann würde doch jedem Badeschwamm auffallen, dass wir gründlichst verarscht werden von genau den Leuten, die du gerade ansprichst. Und die Konsequenz kann doch nur sein, dass wir alle zusammen sagen,
nee, entrüstet nicht in meinem Namen.
Genau, nicht in meinem Namen und kein Cent für Panzer. So, vergiss es, wir machen was anderes. Wenn wir noch kreditwürdig sind, machen wir was anderes. So,
von dem. Ja, bin ich sofort dabei. Geld.
Ja, wir sollten eigentlich alle. Warum sind wir nicht
alle? Der Haushalt wird doch gerade diskutiert. Lass uns mal den Haushalt ein bisschen benennen. Also, wofür würden wir Geld in die Hand nehmen? Ich würde mich kümmern um Altenheime.
Mhm.
Ich würde mich kümmern um die Bildung, wobei ich glaube, da ist weniger Geld eher besser. Da geht es eher darum, dass man das Richtige tut und nicht mehr Geld für das Falsche ausgibt, weil die kaufen dann sowieso nur iPads davon.
Mhm.
Worum würden wir uns noch kommen? Und das Gesundheitswesen, da kennst du dich aus, was wären so 3-4 Maßnahmen, die du jetzt ergreifen würdest als Minister?
Ach, du weißt aus der alten Argumentation, dass wir dieses Bruttoinlandsprodukt einfach vergessen müssen, Gesundheitswesen. Erlaube mir den minimalen Ausflug, das Gesundheits- bzw. Krankheitswesen macht 18% unseres Bruttoinlandsprodukts aus. Da sind 6 Millionen Beschäftigte für 400 Milliarden zuständig. Was bedeutet, im Moment ist es so, dass wir alle ganz viel krank werden, sein und werden müssen, damit diese Maschine läuft. Das kann man für 20% des Preises haben und zwar besser. So. Ja, bitte.
Dazu bräuchten wir eine Depathologisierung der Gesellschaft.
Ja.
Nicht nur eine Deindustrialisierung des Landes, sondern eine Depathologisierung der Gesellschaft. Das heißt, ja, bin ich dabei.
Ja, und das ist wieder dieser Punkt, verstehst du, wenn du.
Wir nehmen das raus als Wirtschaftsquelle und setzen als Leitwert wieder die Gesundheit an. Finde ich gut.
Ja, absolut, im Moment.
Was könnte man dazu tun?
Ich hatte das vom
Mehr Krankenhäuser, weniger Krankenhäuser?
Ja, mehr Krankenhäuser, weniger. Also man braucht keine 163 verschiedene Krankenkassen. Das haben wir. Man braucht auch keine parastaatlichen Vereinigungen wie diese kassenärztliche Vereinigung. Da geht ja fast alles in die Verwaltung. So, ja, wir wollen mehr Krankenhäuser, wir wollen transparente Verträge mit der Pharmaindustrie, wir wollen keine Korruption. Nochmals, du kriegst das, was wir jetzt haben, für 20% der Aufwendungen, die wir im Moment aus dem Fenster werfen.
Ja, bin ich dabei. Aber du wolltest nicht Geld sparen, du wolltest Geld ausgeben.
Ja, ich wollte nur noch...
Du wolltest sagen, die Rüstungskosten kann man irgendwo reinstecken und jetzt fängst du an, im Gesundheitswesen zu sparen. Ich fange an, im Bildungswesen zu sparen.
Ja, ich brauche ja auch ganz viel
Geld. Wo soll das Geld denn dann hin?
Ich brauche doch
in Wohnungen?
Ich brauche doch auch ganz viel Geld, um die 80% Beamten, die ich entlasse, dann vernünftig abzufinden, dass sie zu Hause sitzen und Bilder malen können, statt mir um Keks zu gehen mit irgendwelchen sinnlosen Verordnungen. Also da finden wir schon was. Was hättest du noch mehr Konkretes, was du ausgeben möchtest? Also für
die ich finde die Städte relativ hässlich. Ich würde ja Geld ausgeben für...
Ja, ich glaube sogar...
Rabattenpflege. Und ich würde die Rabattmark wieder
anführen. Ich glaube, jetzt darfst du mir ins Gesicht springen, ich glaube, wir könnten sogar ein bisschen von dem Geld investieren in vernünftigere Energiesicherheit. Das, was ja unsere Leuchte Robert so versucht hat.
Du meinst mehr Windräder?
Ich weiß nicht, ob das Windräder sind. Ich glaube, es gibt noch wesentlich bessere Ideen.
Was denn?
Mit Wind und Solar und... Du, wir machen ja überhaupt gar nichts aus dem Potenzial, das wir haben.
Sind wir nicht die Spitze der Forschung in Sachen?
Nein, so gar nicht. Und das vieles auch ist ja gar nicht bekannt. Ich hatte mal ein Gespräch mit dem Herrn Kammers und da gab es ja dann viele Vorwürfe, dass der ja träumt mit seinen Synergie-Ideen. Also sagen wir mal so, es gibt sicherlich noch ein bisschen Potenzial, dass umweltverträglich noch viel, viel besser zu machen als wir mit Windrädern und Solar. Ich wäre nicht dagegen, dafür ein bisschen Geld auszugeben, um noch ein bisschen unabhängiger zu werden, eben von Ländern, die Gas haben. Das muss ja auch nicht sein. Weißt du? Zum Beispiel Russland. Also man kann das anders bauen. Man kann auch diese ganze Industrie anders bauen. Aber jetzt höre ich auch auf, weil du merkst, ich bin auf einem Ausflug gerade unterwegs gewesen, den keiner mitgeht, außer dir, dankenswerterweise, weil es in der ganzen politischen Landschaft überhaupt keinen gibt, der diese Abkehr vom Wachstum und die Abkehr vom BIP irgendwie auch nur mit durchdenken mag. Erst recht nicht die Idee hin zu einer humanistischen Gesellschaft. Also es reicht ja nicht zu sagen, die einen sind jetzt rechts, die anderen sind links und die einen sind die Kapitalisten und die anderen sind dies. Dazwischen fehlt eine ganz, ganz entscheidende Position. Und das ist dieses, was ich da Team Mensch genannt habe, 2021. Hm. Völlig sinnlos. Aber es ist schön. Das ist schön, dass ich es nochmal ausholen durfte. Entschuldige das viele Gelaber.
Nein, ich bin ja total dankbar, weil ich glaube... Das ist eine gewisse Ratlosigkeit und die bloße Reproduktion des Alten ist eben auch keine Lösung. Also da gebe ich dir schon recht. Wir hatten über Paulus gesprochen. Passt das jetzt nicht ganz gut?
Der Paulus?
Ja.
Ja, das wolltest du mir ja noch erklären. Also ich habe meinen Ausgangspunkt beim Paulus, der kommt schon aus dem, was ich gerade gesagt habe. Die Idee von Fortschritt und Wachstum war doch am Ende, korrigiere mich, zu sagen, die Maschinen machen unsere Arbeit, wir müssen nicht mehr so viel tun, alles ist billiger und weniger kompliziert und sauberer. Warum soll man sonst Fortschritt überhaupt veranstalten? Dabei rausgekommen ist, dass alles, wir arbeiten für die Maschinen. Es ist alles doppelt so teuer, wir haben viel mehr zu tun. Mit weniger als 2 Jobs kommt man gar nicht mehr aus. Und es ist alles teurer.
Für viele Menschen. Es gibt wenige, für die von dem System profitieren.
Mhm. Genau. Und was wir auf dem Weg gemacht haben, war, wie gesagt, wegen unserer Begeisterung zum Bruttoinlandsprodukt, ist, dass man sagt, wenn wir schon keine Arbeit mehr haben, das war ja zwischendurch mal der Fall, dann erfinden wir halt welche. Möglichst sinnlos. So, und da, das geht zurück. In meinen Augen, ich werde es mal abkürzen, weil der große Vorsitzende Müntefering es auch mal irgendwann sagte und der große Vorsitzende Merz jetzt wieder sagt, geht auf Paulus zurück und die Bibel, denn da steht, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Mhm. Und das scheint mir im Kern unter diesem ganzen Irrweg zu liegen, dass man sagt, aufgrund dieser christlichen Idee kommen wir nicht ins Paradies. Und können nicht, wenn es nichts mehr zu tun gibt, einfach sagen, so, dann hört doch auf damit. Esst eine gebratene Taube und hört auf, schädliche Arbeit zu machen. Und da hast du gesagt, das ist Quatsch.
Ja. Klingt blöd. So,
schön.
Klingt blöd. Also, den Analysen stimme ich zu. Ich möchte nur jetzt den Paulus aus der Haftung nehmen, also weil der Vorwurf, dass er da jetzt gewissermaßen das kapitalistisch-modernistische Fortschrittssystem der arbeitsteiligen Gesellschaft, der die Arbeit ausgeht, vorweggenommen hat in seinem Satz, das ist einfach unfair, weil das ist ahistorisch. Ich möchte den Satz mal zum Klingen bringen, wie ich ihn verstehe, und ihn dann kritisch wenden gegen unsere Zeit, weil ich glaube, dass man sogar mit Paulus unsere Zeit kritisieren kann.
Okay.
Also was ist damit gemeint, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen? Offensichtlich ist es so, dass wir unsere Existenz grundsätzlich leiblich vollziehen. Das heißt, wir sind irgendwie der Natur zugehörig, insofern als wir körperliche Bedürfnisse haben, Speise und Trank. Mhm. Und wir sind der Natur ein bisschen entfernt oder entronnen, insofern nicht mehr unsere Instinkte das Ganze auflösen, sondern wir eine Kultur der Bereitstellung von Lebensmitteln schaffen müssen.
Mhm.
Ja? Und das Bereitstellen von Lebensmitteln oder das Herstellen von Lebensmitteln nennt man Arbeit. Das hat zwei große Typen. Das gibt die Arbeit, die sich mit dem Boden beschäftigt, mit dem Acker. Das ist der Landmann. Und es gibt den Arbeiter, den Demiurgos. Das ist derjenige, der Dinge herstellt, mit denen wir uns umgeben.
Mhm.
Beides sind im gewissen Sinne Lebensmittel. Das eine ist ein unmittelbares Lebensmittel, weil wir sterben, wenn wir nicht essen.
Mhm.
Das andere sind Mittel, weil sie kulturelle Praktiken ermöglichen. Also das Bett, der Tisch, der Kelch, das Schwert, all diese Dinge entstammen ja auch der Arbeit.
Ah, okay.
Soweit, so gut?
Soweit, du willst mir damit sagen, Paulus meinte nur Landwirtschaft und Handwerk.
Ja, lass mich erst mal ein bisschen weiter.
Okay. Ja.
Jetzt ist es so, dass natürlich alle Menschen leben von der Arbeit, aber nicht alle leben durch die Arbeit oder nicht alle arbeiten, soll ich vielleicht besser sagen.
Mhm.
Es gibt Menschen, die von der Arbeit ausgenommen sind, weil sie arbeitsunfähig sind. Das betrifft kleine Kinder. Also bei einem Säugling sagt man nicht, du, pass mal auf, bevor du hier mal Mamas Brust in den Mund nimmst, musst du erstmal irgendwie
was tun. Ja.
Rabattmarken lecken den ganzen Tag oder so.
Ja.
Musst du was tun. Und die Alten, die dann irgendwann nicht mehr können, oder die Kranken. Und die leben von der Arbeit, aber arbeiten selber nicht. Das heißt, sie kriegen das Brot, aber haben nicht den Schweiß auf der Stirn, um das Brot zu erwirtschaften, was ein Signal für eine humane Gesellschaft ist. Jetzt gibt es aber auch Leute, die leben von der Arbeit nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie möglicherweise es sich zum Prinzip gemacht haben, zu sagen, pass mal auf, du arbeitest, du bist mein Sklave. Und du hast die Mühen und ich habe die Früchte.
Mhm.
Und ich glaube, dass es genau darum geht, dass man den Wert der Arbeit mit Füßen tritt, wenn man ihn in Anspruch nimmt, ohne ihn selbst zu erbringen. Und ich glaube, bei Paulus ist das eine große Kritik an Leuten, die andere für sich arbeiten lassen, ohne selbst etwas dafür zu tun. Und dann würde ich halt sagen, dass es bestimmte Tätigkeiten gibt, die heute immer noch essentiell sind und diese grundsätzlichen Lebensbedürfnisse und Lebensmittel zur Verfügung stellen. Und dann gibt es welche, die reden den anderen ein, es ist total wichtig, dass ich einen neuen Gender-Sprachkatalog erarbeite und dafür musst du mir jetzt Geld geben und musst du für mich schwitzen. Und man könnte gewissermaßen von Paulus her diese Bullshit-Jobs als parasitäre Ausbeutung der tatsächlich arbeitenden Bevölkerung verstehen und sagen, vielleicht sollten die ihr Brot anders verdienen.
Mhm. Na, ich gucke gerade nochmal auf Paulus, Paulus Text hier und denke, ja, okay, das ist natürlich... Genau, diese Definition von Arbeit, die war ja wichtig, weil für mich war ja Arbeit auch
Erwerbsarbeit.
Auch alles, also auch Marketing, und das meinte der ja gar nicht, da konnte er ja noch gar nichts davon wissen, du hast das ja jetzt definiert. So, das heißt, eigentlich sagt er, haltet euch von jenen fern, die ein unordentliches Leben führen, damit meint er so die NGOs.
Ja.
Ja, wie alte Visionär, Paulus.
Ja, also, der hat das alles schon gesehen und wusste genau, dass es da Menschen gibt, die, also der Parasit, ich habe es jetzt nochmal nachgeschlagen, das ist der Schmarotzer, das ist derjenige, der sich an einen Tisch setzt, ohne etwas dazu beigetragen zu haben, was auf dem Tisch steht.
Mhm.
Und dass das, wenn der keinen Attest hat, weil er Säugling ist oder irgendwie schwer kranker Alter, dass man das mal eine Zeit lang macht, aber dass man dann auf Dauer sagt, wie wäre es, wenn du mal zumindest die Teller in die Spülmaschine räumst oder so.
Jetzt verstehe ich das richtig. Das jetzt zum ersten Mal ist mir der Brief an die Thessaloniker oder wie das heißt, klar, was da gemeint ist. Ich darf dir das nochmal hier vortragen. Wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Das beschreibt ja eigentlich den gesamten
Zettelsortiererverein.
Zettelsortierer-NGO-Verein. Gut, das war's dann für die, oder?
Also zum einen haben wir jetzt erstmal Paulus rehabilitiert.
Ja, und
wir haben die Würde der Arbeit zurückgewonnen.
Ja.
Und wir haben Pseudo-Arbeit als solche entlarvt.
Ja, und schon haben
wir. Und das Interessante ist, dass diejenigen, die sich diese Pseudo-Arbeit auf die Fahne geschrieben haben, ja nicht nur von der Arbeit der anderen leben, sondern die Arbeit der anderen auch noch erschweren und verunglimpfen.
Mhm. Ist dir klar, dass wir jetzt neben den 500 Milliarden im Jahr Sondervermögen auch weitere 200 Milliarden für Zettelsortierer und NGOs eingespart haben?
Ja.
Also wir beide im Lauf dieser Dreiviertelstunde quasi zwei Bundeshaushalte für zwei Jahre irgendwie mal eben freigemacht haben.
Nee, stimmt ja gar nicht. Ich finde, wir sollten die goldene Kettensäge bekommen, die goldene Motorsäge.
Ja, also nee, wir haben jetzt 700 Milliarden, unser Haushalt ist ja nur 400. Also wir haben einfach uns komplett gerade saniert.
Ja.
Und können jetzt jedem von diesen freigesetzten Unordentlichen, können wir jetzt dann
ein Schäufelchen geben, damit die loslegen und Unkraut
nicht nur das, wir können denen auch allen Bürgergeld zahlen. Das ist ja plötzlich gar kein Problem mehr. Also den ganzen Sachbearbeitern.
Lass mich noch einen Punkt hinzufügen, warum das zynisch ist, wenn das der Müntefering sagt, ist es natürlich was anderes, als wenn Paulus das sagt. Weil der Gedanke ist ja der, ich weiß nicht, wie man das so sieht, Hannah Arendt hat ja dieses Diktum geprägt, wir sind eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist.
Mhm.
Das heißt, normalerweise dient Arbeit ja dazu, Mangel zu beseitigen und Güter zu schaffen, die dann Wohlstand ermöglichen. Jetzt ist es aber so, dass die Arbeit selbst zum knappen Gut geworden ist. Also Arbeit muss man sich leisten können. Ja, kommt ja, ist ja sozusagen Luxus, wenn man noch arbeiten darf irgendwo und Geld verdienen. Und wenn man denjenigen, denen man die Möglichkeit zu arbeiten entzieht, dann sagt, pass mal auf, du musst ja gar nicht Hartz IV kriegen, du kannst ja auch arbeiten. Hat das ein bisschen was Zynisches? Korrigiere mich.
Nee, im Gegenteil. Ich nicke dazu. Ich glaube, hier, vielleicht sind wir uns da sogar einig, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man die Dinge mal aus der richtigen Richtung betrachtet. Also, und es kann mir bei 80% Bullshit-Jobbern, die alle innerlich gekündigt haben, mir kann ja auch keiner erzählen, dass es einen glücklich macht, wenn man seine Lebenszeit dafür verschwendet, dass man jemanden anderen unglücklich macht. Und das ist ja bei den meisten Zettelsortierern so. Kannst du mir folgen?
Also ich folge dir gerne. Ich
habe oft mit denen zu tun. Mir tut das dann auch leid. Und die müssen das ja auch machen, um Geld zu verdienen. Das ist ja immer die gleiche Argumentation, dass man die einfach fragen möchte, wer sind sie eigentlich? Wie heißen sie? Was machen sie da eigentlich? Und wo wollen sie eigentlich hin? Da bekommt ja keine Antwort raus. Also vielleicht können sie ihren Namen vorlesen aus dem Ausweis, aber die sind ja alle nicht glücklich. Das hat ja alles keinen Sinn.
Und das ist der Preis, den die entrichten, ne?
Ja, aber das macht doch
auch... Dass sie das sinnlos böse tun.
Ja, aber ja, böse zumindest, aber es schadet ihnen selbst, weil sie das doch im Grunde ihres Herzens auch wissen, dass das jetzt keine sinnvolle Beschäftigung ist, ein Hartz-IV-Empfänger eine Woche zu quälen wegen 2 Euro. Diese Last sollte man doch von ihnen nehmen können und das könnten wir ja sogar.
Ja, es wäre eine Form von Befragung.
Ja, ja. Gut, revolutionäres Zeug, das keiner hören will. Wollen wir denn noch vor der KI warnen, bevor wir uns jetzt irgendwie in den Sonntag verabschieden und zum Hafengeburtstag gehen?
Ja.
Wolltest du die Arbeit noch weiter vertiefen?
Nein. Ich kenne mich ja nicht aus.
Aber die Warnung vor KI muss sein, oder? Da sind wir, glaube ich, beide drüber gestolpert diese Woche. Ich habe zumindest diese Zahlen gesehen und gesagt, dazu müssen wir was sagen, Matthias. Also,
hau rein.
67% sind es inzwischen der Deutschen über 16, die generative KI nutzen, mehr oder weniger täglich, für alles, was man so macht, an Fragen hat und so. Das hat sich dann von 40% aus dem letzten Jahr doch deutlich gesteigert. Man kann das auch gar nicht mehr wegdenken. Und viele wünschen sich die KI in der Verwaltung, 82%, mhm. 81% in der Cybersicherheit, 79% im Gesundheitswesen und 78% im Verkehr.
In der Cybersicherheit sogar?
Ja, in der Kunst eher nur so 36%. Das ist ja schon schlimm genug, aber was ich dann zusätzlich interessant fand, war, dass die Benutzer die Ergebnisse nicht kontrollieren. Also nur 25% derer, die diese KI dann verwenden, überprüfen auch das, was die KI ihnen erzählt. Da sind wir Deutschen weltweit mit Franzosen und Schweden am vertrauensseligsten.
Andere Fragen. Sagt man immer, dass hier so ein Misstrauen in der Gesellschaft ist.
Aber was heißt denn das zusammengesetzt? Ich kriege das ja, ich meine, es schreiben ja auch bei uns dann viele in die Kommentare, was PFAS wirklich sind. Und die sind ja gar nicht in Windrädern. Was heißt denn das, wenn man der KI blind vertraut? Und das von 70%.
Das heißt, dass man die Kants Gedanken der Aufklärung zu 100% realisiert, wage nicht mehr dich deines eigenen Verstandes, ohne die Anleitung einer KI zu bedienen.
Richtig, ich gehe davon aus, dass alle das auch wissen. Diese Quelle kann Herr Borchardt auch mit seiner KI benennen.
Was das heißt, dass wir den Anspruch, das ist eine Kapitulation vor der Aufgabe einer verantwortungsbewussten Lebensführung. Mhm. Es ist das Ende des Bildungsgedankens, es ist das Ende der Mündigkeit. Mhm. Auch des Subjektes sein. Subjektum sein heißt eigentlich, das zugrunde liegende meiner einzelnen Entscheidung bin ich selbst. Ich werde zum Objekt. Ich werde ein Unterworfener. Ja, das sind ganz neue gesellschaftliche Möglichkeiten, die daraus erwachsen.
Nee, ich glaube auch für uns Verbrannte, wir hatten das ja vorhin schon mal irgendwie uns gegenseitig attestiert, ist das nochmal eine zusätzliche Dimension von Wahnsinn, weil diese Leute, die der KI dann irgendwas glauben, zum Beispiel was Hannah Arendt gesagt hat oder Herr Kant, was du gerade zitiert hast, das stimmt natürlich genau so, ne? Und steht in Band 7 Königsberger Klopse und Seite 14 oder so. Aber diese 67%, die das auch alles nicht kontrollieren, was die KI ihnen da auftischt, die glauben diesen Scheiß. Und wenn da jetzt die KI sagt, irgendwas dir unterstellt, was du nie gemacht hast, dann hast du 67% der Deutschen, die wissen, was du jetzt 1938 gemacht hast.
Wenn ich das mit Hannah Arendt nochmal formulieren darf, ich weiß nicht, ob das Fragment schon mal zitiert hat. Sie hat gesagt, dass eine Diktatur, ein Totalitarismus davon lebt, dass die Menschen an der Oberfläche existieren und die gemeinsame Welt verlieren. Mhm. Die Lösung daraus wäre das Verstehen. Und Verstehen ist nicht einfach nur die Erschließung von Sinnen, sondern das Verwurzeln in einer Kultur, das sich einbetten oder eingebettet wissen in eine Gemeinschaft, in eine Geschichte. Und deshalb gibt es den Satz, Verstehen erzeugt nicht Sinn, sondern erzeugt Tiefe. Mhm. Wenn ich sozusagen jetzt die KI an die Stelle einer verstehenden Beschäftigung mit meinem Umfeld, meiner Geschichte, meiner Kultur setze, ist das wie so eine Oberflächenversiegelung. Das heißt, ich raube den Menschen die Möglichkeit der Tiefe und mache sie damit steuerbar für totalitäre Tendenzen. Mhm.
Könnte das Ziel sein, oder? Oder werden Ziele von wenig?
Fügt sich halt wunderbar zusammen mit so anderen problematischen Entwicklungen, sagen wir mal so. Mhm.
Ja, gut, wir nehmen das natürlich ganz entspannt nur zur Kenntnis. Ja. Wir sind ja auch nur Chronisten und Beobachter. Nur man möchte ja doch den anderen sagen, mit KI, das ist nicht irgendwie die allgemeine, generelle, sonstige Intelligenz und die KI weiß dann nicht alles. Und wenn ihr nicht wisst über das Thema, über das ihr euch unterhaltet mit der KI oder was ihr fragt, wenn ihr da nicht selbst richtig Ahnung habt, dann könnt ihr euch auch selbst die Wikipedia vorlesen, wenn ihr meint, das wäre jetzt irgendwie ein gültiges Ergebnis. KI ist ein Modell, ein Large Language Model, das den Mittelwert abbildet.
Ja, eben.
Und das
der Buchstaben und Worte kombiniert nach Wahrscheinlichkeitsprinzipien.
Genau.
Ohne in einem Verhältnis zu dem Sachverhalt zu stehen, zu dem er sich äußert.
Genau, deswegen sollte
in der Reproduktion seines Datenbestandes, der immer selektiv und gesellschaftlich vorgefärbt ist.
Ja, und deswegen muss man einfach wissen, man kann sich mit KI eigentlich nur gewinnbringend unterhalten, wenn man selbst sehr, sehr viel von dem weiß, worüber man sich dann unterhält. Weil sich dann die Modelle verschieben, das ist ja das, was Tom macht mit seinen Pandemiefragen und was man auch mit 9-11 machen kann und wahrscheinlich auch mit anderen wissenschaftlichen Themen. Ich mache es gerne demnächst mal. Oder Steuerrecht. Aber da muss man vorher ganz, ganz viel wissen. Sonst hat die KI überhaupt keinen Nutzen und keinen Wert.
Ja, aber sag mir mal, welchen Nutzen sie hat, wenn man viel weiß. Also auch das, weil ich verstehe diese Neigung. Ich mache es mal biografisch. Ich war ja als Kind unter der Treppe bei meinen Eltern im Loch in der Straße, so einsam.
Ich erinnere mich.
Und hatte keine Freunde und keine Geschwister. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich jemand habe, mit dem ich mich austauschen kann. Ich habe mir dann mal einen Papagei gewünscht, weil ich dachte, mit dem kann man reden. Habe ich aber nicht bekommen und dann habe ich mir irgendwann einen Schachcomputer gewünscht und dann gab es so einen kleinen Plastikschachcomputer, mit dem ich mich auseinandersetzen konnte. Das heißt, hier wird ja jemand zum Gesprächspartner gemacht, der eine bestimmte gesellschaftliche Funkstille und Einsamkeit von Verbrannten gewissermaßen heilen kann, indem man sagt, aber die KI, die findet auch, was ich sage. Also ich finde das bei aller Sympathie für die Experimentierfreude der lieben Kollegen und Freunde, die das machen. Immer auch komisch, warum wird die KI als Autorität überhaupt herangezogen? Warum muss ich das hören, was ich selber denke? Ach, die KI sagt es ja auch. Wo ist da der Gewinn?
Da ist keiner. Jetzt hast du aber ja gerade beschrieben, für dich unter der Treppe wäre das dann einfach tröstend gewesen, dich mit der KI anzufreunden.
Genau, es ist ein Trost, aber es ist doch kein Ersatz für so einen guten Freund wie einen echten Sven. Also ich hätte meinen Wunsch nach dem Papagei und dem Schachcomputer sofort aufgegeben, wenn ich jemanden gehabt hätte, der wirklich mit mir spricht.
Das wollen wir ja eigentlich, aber da dürfen wir ja nicht hin wieder zu Menschen. Also dann wäre ja zumindest die KI als Seelsorger noch so halbwegs. Ich finde es ja nicht gut, Matthias, verstehe mich bitte nicht falsch. Wir müssen uns zu den Menschen wenden.
Eben.
Schlimmstenfalls kann man KI noch als Seelsorge verwenden. Ich glaube, es gibt einen schönen Film, der hieß Her oder so, ne? Von Spike Jonze. Gucken. Aber noch schlimmer wird es ja, wenn man sie als Autorität anerkennt. Das ist ja noch was ganz anderes wieder.
Das verstehe ich schon, aber warum gibt es diese Neigung in unseren Kreisen, die KI zu kritisieren und zugleich sie als Autorität zu etablieren und immer wieder auch zu sagen, ja, wenn sie mich bestätigt, hat sie ja recht, weil ansonsten sagt sie Bullshit.
Ist das so?
Ich nehme das ein bisschen so wahr, vielleicht tue ich den Leuten auch Unrecht.
Naja, also nochmal, der einzige Nutzen für mich, aber ich bin ja auch anders und für dich vielleicht auch, wäre ja eigentlich, dass ich sage, ich habe einen Anspielpartner, mit dem ich meine Thesen falsifizieren kann. Also ich kann mich selbst überprüfen, was ja Wissenschaft und vielleicht auch Erkenntnis dann sein sollte, dass man sagt, ich stelle mich selbst in Frage und habe dabei einen mächtigen Verbündeten. Weil ich auch nicht alles weiß. Aber das ist das Einzige, wo ich KI brauche oder brauchen könnte. Aber gut, das ist ja nun ein Spezialgebiet. Jetzt habe ich den Faden.
Mir ist nur diese Mehrdeutigkeit aufgefallen. Also.
Dass wir sie gleichzeitig kritisieren und vergöttlichen.
Oder? Ja. Wenn sie uns zustimmt, hat sie recht. Also ob das jetzt hier Langemann Medien war mit dem Teufel und.
Ja, das ist dann die klassische Echokammer, wir hören das halt
genau,
alle gern.
Genau.
Noch eine mehr.
Narzisstischer KI-Gebrauch.
Ja, also wir würden da einfach, oder lass uns doch dazu raten, dass man ein bisschen Vorsicht dabei walten lässt und dann zumindest auch weiß, mit was man es zu tun hat. Das ist ja wie mit einem Klimamodell, das nur dann Wert hat, wenn man sagt, ich schiebe es mal von links und nach rechts, indem ich Parameter ändere. Und das kann ich auch bei der KI und muss man auch machen. Und wenn du dann eine Antwort bekommst, musst du sie noch fünfmal überprüfen. Und dann am besten den Satz drunter schreiben und jetzt widerleg dich. So mache ich das auch. Das mache ich immer mit KI, wenn sie fertig ist. Gut, Warnung ausgesprochen. Ich habe zu viel geredet, das tut mir leid. Und nächste Woche.
Nein, das war total schön, weil sonst fahre ich dir immer ins Wort und alle Leute sind traurig, weil...
Nächste Woche sind wir wieder noch lustiger. Aber eins, jetzt habe ich es vergessen.
Was denn?
Du hast einen Preis gewonnen. Das will ich jetzt feiern.
Ja, das ist von
abschließendes PS. Doch, das hast du ja schon ein Buch hochgehalten heute von jemand anderem, von Herrn Bohnenberger. Du hast auch einen Preis gewonnen. Los.
Obwohl ich gar kein Buch geschrieben habe. Ich bin der Träger des Deutschen Schulbuchpreises. Ja, jetzt ist es raus. Aber ich bin ja verbrannt. Deshalb wird das eine ganz kleine Veranstaltung. Ja, nee.
Das wird nicht live in der ARD übertragen.
Nein. Nein. Laudatorin ist Alena Büchs.
Mhm. Sehr schön.
Und die Bertelsmann Stiftung hat das Ganze veranlasst. Und nein, ich kriege einen Preis für mein Lebenswerk in der Kritik der Digitalisierung, weil die preisverleihende Institution das befürwortet, dass wir auch mit analogen Medien noch lernen.
Mhm. Du hörst jetzt einen Applaus von hier. Carsten, kannst du nochmal so einen Applaus einspielen von circa 1000 Euro?
Danke, danke, danke. Ich danke meiner Ehefrau, meinen Eltern und meinen Kindern. Ja, erinnerst du dich noch an Schulbücher?
Ja, deswegen frage ich ja, was ist das denn der Deutsche Schulbuchpreis? Ich hatte auch mal ein Schulbuch.
Ja.
Man sieht mir das nicht an, aber ich bin zur Schule gegangen, sogar ab der ersten Klasse. Und das ist das aber nicht. Also du hast jetzt nicht mein erstes Lesebuch geschrieben, so tut tut ein Auto und so.
Tür ich und weiß Tor. Noch aus meinem ersten Lesebuch, das fing dann an. Lo, lock, loco, locom, locomo, locomot, locomoti, lokomotiv, lokomotive.
Ehrlich?
Ja.
Also was hatten wir nicht.
Habe ich mit großer Begeisterung gelesen, diese Buchstabierübungen.
Aber das ist nicht der Deutsche Schulbuchpreis, nicht der Lesebuchpreis.
Nein, da geht es eher
dein
um
dein Gesamtwerk.
Für, genau.
Und kann man das dann auch kaufen?
Ist das Gesamtwerk?
Ja, dein.
Das Lebenswerk. Es ja, geht ja nicht um ein Objekt, sondern das kann man nicht kaufen.
Mann. Gut.
Dann das kann man würdigen.
Ja, dann müssen wir nochmal nachlegen.
Und wenn Schreiben
ich,
wir
schon,
zusammen
wenn ich schon keinen Verlag mehr finde, du kriegst ja auch keinen, dann machen wir unseren eigenen.
Ja.
So. Ist jetzt beschlossene Sache. Aber,
hätten wir aber auch drüber schweigen können. Also ist mir ein bisschen peinlich.
Nein, das finde ich jetzt, das hat jetzt mal gewürdigt zu werden. Also herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Zu ein wenig Anerkennung. Ich bitte um mehr Anerkennung für dich.
Von mir und ich möchte, dass du wieder in deinem Beruf arbeiten kannst.
Ja, ja.
Ich möchte Serien sehen von dir.
Nee, ich möchte lieber Intendant oder Kanzler werden.
Das glaube ich gar nicht.
Glaube ich auch nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Gut, besprechen wir nächste Woche weiter.
Ja.
Jetzt gehen wir auf den Hafengeburtstag. Weil wir uns ja.
Ja, bin ich ganz gespannt. Was werden wir da sehen? Schiffe?
Wahrscheinlich. Auf dem Hafengeburtstag. Es werden keine Musikinstrumente sein. Das sind die Hafen mit R.
Und Menno.
Wir fahren die Harfen an der Elbphilharmonie vorbei. Wir gucken gleich mal.
Ich freue mich drauf.
Okay, nächsten Sonntag wieder. Hier.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.